Ja, herzlich willkommen zum Profcast. Ich freue mich ganz besonders heute einen, man muss schon sagen, Lieblingsgast in dieser Reihe zu haben. Ich begrüße den Roman Jaborek und wir haben im letzten Jahr auch schon einen Podcast gemacht, der auch wirklich ganz toll angenommen wurde. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Rhetorik, Sprache, Ton in virtuellen Arbeitsumgebungen. Herzlich willkommen, Roman.
Hallo Gerald, freue mich, dass ich da bin.
Servus. Und erstmal unser Jingle.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, lieber Roman, also dich muss man nicht vorstellen, wer Hörer meines Profcasts ist. Ich freue mich sehr, dass du wieder in unserer Runde bist. Und jetzt haben wir so eine ganz bestimmte Herausforderung. Im Vorgespräch haben wir festgestellt, dass wir in immer mehr Zoom-Meetings, Team-Meetings und Ähnlichen uns befinden. Und das ist so mit der digitalen Sprachkompetenz schon ganz schön weit her ist, ne? Und du bist nun mal ein Experte auf diesem Gebiet. Aber vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zu dir sagen, was du aktuell machst, was dich treibt und ja, was deine Expertise ist.
Danke, Gerald. Mein Name hast du schon gesagt, Roman Jaborek. Ich komme ursprünglich aus dem Radio, ja, also war über 15 Jahre lang im Radio unterwegs, tätig. Und bin dann so, wie viele Menschen auch, so ab dem 30. Lebensjahr in so eine Umbruchszeit reingekommen. Also ich habe zahlreiche Weiterbildungen gemacht. Das ging dann da 5 bis 8 Jahre lang. Unter anderem eine Sprech- und Atemtrainerausbildung. Und habe mich dann durchgewurstelt, so als Solounternehmer. Und habe dann schnell erkannt, was die Menschen, die quasi meine Klienten waren, brauchen. Und das war eben der Kern, sich wohl zu fühlen, egal wo man spricht. Jetzt eben in einer Online-Konferenz, in einem Podcast, in einem Live-Vortrag, wenn es mal wieder möglich ist. Also immer da, wo Gruppen vor einem sind. Und ich habe schnell gemerkt, dass Stimme allein nicht ausreicht, um souverän, authentisch auftreten zu können. Und da habe ich mir da wirklich so knapp 2 Jahre Zeit genommen und habe mein Stimmigkeitssystem kreiert, wo dann wirklich 3 Bausteine essentiell wichtig sind für eine authentische Kommunikation. Und da gehört die Stimme mit dazu, klar, die Botschaft, die Sprache, die du angesprochen hattest, aber auch die eigene Persönlichkeit. Also man geht ja auch mit Muster, Prägungen, Glaubenssätzen durchs Leben. Und wenn man die eben nicht abwerfen kann, dann sind da auch Hemmungen im Spiel, die jetzt quasi in einer authentischen Kommunikation auch als Barriere angesehen werden können. Und jetzt bin ich auch durch Corona so ein bisschen durchgeschüttelt worden. Ich glaube, wie jeder Solo-Unternehmer und habe die Zeit genutzt, weil ich dann auch im Außen gesehen habe, Mensch, die Leute sind jetzt alle digital unterwegs, keine Frage, wir zwar ja auch. Man kommt fast gefühlt ein Jahr lang nicht mehr vom Rechner hoch in die 3D-Welt nach draußen. Und bin da auch wieder durch meine Klienten angestupst worden, zum einen Online-Stimmigkeit zu kreieren. Da geht es genau um das, was du schon angesprochen hattest. Also wie kann ich denn mit der verständlichen Sprache online kommunizieren und was brauche ich da dafür? Also abgesehen von der Stimme, aber auch das technische Equipment. Da habe ich Online-Stimmigkeit kreiert und jetzt gerade bin ich dabei, was ganz anderes zu machen. Das ist quasi so eine Idee, die Ende letzten Jahres entstanden ist. Der Begriff ist Lebensstimmigkeit, wo ich dann merke, dass sehr viele Menschen draußen vielleicht bedingt euch durch diesen Virus, der gerade rumschwirrt, so ein bisschen an Orientierung verloren haben. Und ich da gerade 7 Lebensbereiche kreiere, um da auch weiterhin eine stimmige Dienstleistung anbieten zu können. Weil meiner Meinung nach hängt eh immer alles miteinander zusammen. Egal, ob es der Job ist, das Privatleben. Also ich denke nicht, man kann alles voneinander trennen, sondern es beeinflusst sich alles irgendwie gegenseitig. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man das auch so im Blick hat. Das war jetzt, glaube ich, eine längere Vorstellung.
Naja, aber gut, du hast viel gemacht und du machst viel und bist ja auch gerade selber in so einer Umbruchphase. Das braucht natürlich jetzt mal einfach ein paar Worte, ne? Also das kann man jetzt nicht so zack, zack in so einem Elevator-Pitch in 17 Silben abfackeln. Aber das werden wir auseinanderklamüsern in den nächsten Minuten. Und zwar, wir haben uns vorgenommen, wir wollen so ein bisschen über Kommunikation von beispielsweise Führungskräften oder Entscheidern sprechen, die ja nun auch seit März letzten Jahres durch Covid-19 die Herausforderung hatten, ihre ganzen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Teams in hybride oder ganze virtuelle Arbeitsumgebungen zu packen, ja. Und da ist dann auch immer so der Punkt, dass dann sehr viele sagen, Mensch, das hat so toll funktioniert und auch mit der Technik und mit den Zooms dieser Welt und mit den Teams dieser Welt und WebEx und Plattform und hast du nicht gesehen. Das ist ja alles ganz super. Und jetzt haben wir aber eine These herausgearbeitet, dass Technik eben nicht das ist, um virtuelle Teams zu führen. Da braucht man ein bisschen mehr. Also die These lautet quasi, warum in Technik präsentieren, wenn die Rhetorik scheiße ist? Ja. Und das heißt also, heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich rhetorisch da nicht gut bin und auch nicht meine Botschaften an meine Leute bringen kann, dann hilft da auch die beste Technik nicht. Ne? Welche Erfahrung hast du denn da gesammelt? Du bist da ja nun auch extrem viel unterwegs.
Ein sehr wichtiger Punkt, Gerald, den du da ansprichst, weil das war damals auch beim ersten Lockdown März letzten Jahres auch meine Beobachtung, dass alle Unternehmen gesagt haben, Mensch, wir müssen alles retten, was jetzt in der Offline-Welt nicht mehr funktioniert. Und was hilft uns dabei? Technik. Ist klar. Also ich meine, wir brauchen Videokonferenztechnik und so. Aber ich habe dann beobachtet, da wurden die besten Mikrofone angeschafft, die besten Lichter und was weiß ich. Und wenn man sich diese Meetings dann angeschaut hat, dann war quasi eine hochgestochene, verschachtelte Sprache plötzlich im Raum, die man dann gar nicht mehr verstanden hat. Warum? Weil man ja eigentlich auch nur bis zur Hälfte, so bis zur Brust gesehen wird. Ja, also da ist jetzt nicht unbedingt die Körpersprache im Vordergrund, genau, du machst es gerade vor, sondern wirklich die Stimme an sich. Und da hat man gemerkt, Menschen, die gerade auch Teamleiter oder Geschäftsführer, die jetzt diese typischen Ansagen von oben machen, ja, in so einem Meeting, wo es dann wirklich darum geht, 5 Minuten irgendwelche Punkte runterzurattern. Und wenn das mit monotoner Stimme und einem sehr hohen Sprechtempo rübergebracht worden ist, dann hat die Hälfte entweder gar nichts verstanden oder ist dann raus und hat die Aufgaben falsch erledigt. So. Das heißt, man ist sich gar nicht so richtig bewusst geworden, was braucht es denn überhaupt in der Kommunikation, dass die auch online durchdringen kann. Ja, und es ist natürlich so ein bisschen auch wie offline eine plastische Sprache, also kurze Sätze mit Prägnanz. Mein Ziel ist es immer, und es ist egal, ob offline oder online, Menschen dahin zu bringen, dass sie sich in so öffentlichen Sprechsituationen so wohl fühlen wie in einem Gespräch mit einem guten Freund. Und das kann man trainieren. Ja, da braucht man aber schon ein gewisses Bewusstsein, ich nenne es Präsenz, wo man sich dann einstellt und sagt, okay, was mache ich jetzt? Ich sehe dich gerade auch auf dem Bildschirm bei dieser Aufnahme, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, da wären 14 Leute, ja, man kennt es ja, diese 14 Kacheln da vor uns, naja, dann sollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, oh, wer guckt mich jetzt alles an und wer guckt mir zu und sondern ich pick mir den einen aus und wenn es der Chef ist und sagt, Mensch, ja, die Aufgabe habe ich schon erledigt, passen Sie auf, hier und da ist es. Und dann würde ich direkt mit ihm kommunizieren, wie in einem Live-Gespräch auch. Ja? Ja. Und da ist es sehr wichtig, natürlich den Blickkontakt zu halten und diese Ansprache auch so zu fokussieren, wie wenn es im Live-Zustand genauso wäre. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, was ich beobachte, ist, dass in solchen virtuellen Umgebungen auch ganz, ganz schnell geduzt wird. Ja, also eigentlich so entgegen unserer Kultur. Ne? Ist das ein Problem oder was empfiehlst du da Führungskräften?
Ob es ein Problem ist, ich würde sagen, jein. Ich erlebe das auch, also auch im Training, wenn ich irgendwo reinkomme. Das war in Live-Situationen meistens so, dass man dann eher beim Sie geblieben ist. Du sagst es jetzt in dieser Umgebung, wo jeder im Homeoffice sitzt oder so, dann ist man schneller beim Du. Ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Unternehmensgeschichte da auch dahinter steht und wie die intern auch miteinander kommunizieren. Ja, also es lockert sich schon dermaßen auf. Ich jetzt in meinem Bereich, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht und so, da kommt mir das entgegen, weil das kennst du auch. Also wenn man per Du ist, dann kann man sich da auch mehr öffnen, über andere Themen sprechen. Das Sie grenzt einen schon ab und zu immer ein. Also es kommt, denke ich, immer auf den Kontext drauf an, ob das da passend ist oder nicht. Was ich ein bisschen, das ist aber eher mein privates Ding, unschön finde, ist die Entwicklung auch bei Social Media oder auch bei den Business-Plattformen Xing, LinkedIn, dass man da direkt immer auf Du ist. Ja, also da war früher noch vor diesem Ausnahmezustand draußen immer noch nur so eine Distanz gewahrt. Wenn man sich kontaktet hat, ist man die Sie-Form. Wenn man ein bisschen mehr kommuniziert hat, dann hat man sich irgendwann das Du angeboten, so wie im wirklichen Leben auch. Und mein Empfinden ist gerade, dass egal, was draußen reinkommt, Servus Roman, Mensch, darf ich mal was fragen? Das finde ich zu arg, muss ich dir sagen. Also es ist schon nicht so mein Ding, wo ich sage, da sollte man schon so eine kleine Etikette noch wahren können.
Ja, interessant. Ich muss deswegen die ganze Zeit auch schmunzeln. Ich tue das auch. Ich bin auch so ein LinkedIn-Duzer, weil das irgendwie, also erstmal, weil ich von mir selber denke, dass ich eher da auch entspannt unterwegs bin und wenn ich geduzt werde, ist es auch okay. Und dann duze ich halt auch einfach andere. Und ich mache damit eigentlich ganz gute Erfahrungen. Aber es gibt natürlich, natürlich gibt es die Menschen, die sagen, hey, Distanz, also hier ist meine Grenze. Und wer mir das sagt, ist das auch völlig natürlich absolut okay. Aber ich bin auch so ein Duzer, ja. Du hast das vorhin angesprochen, sag mal, dass es ganz wichtig ist, so in solchen virtuellen Räumen ja auch schnell auf den Punkt zu kommen. Ne? Also die Botschaft prägnant zu machen, sie etwas blumiger darzustellen, hast du gesagt. Jetzt erzähl doch mal, wie komme ich denn jetzt in der Rhetorik richtig auf den Punkt? Also ich bin auch so eine Quatschtüte, ja, gib mir Zeit und ich rede stundenlang. Und nach 2 Stunden weiß keiner mehr, was ich erzählt habe. Aber wie schafft man denn das? Gibt es da ein Tool oder eine Methodik oder eine App?
Müsste ich jetzt nochmal in die Recherche gehen. Vielleicht gibt es da schon eine App zu. Wie kann ich prägnant plastisch auf den Punkt kommunizieren? es geht da nicht um dieses Blumige, vielleicht doch dieses Einfache, Verständliche, nennen wir es mal so, Plastische vielleicht auch. Mhm. Und das gelingt uns am ehesten, wenn wir uns nicht zu sehr Gedanken machen, das erlebe ich auch immer im Coaching, was muss ich jetzt genau erzählen oder wie muss ich es erzählen, damit mich jeder versteht. Das ist immer so eigentlich ein Mantra, was unbewusst immer mitläuft. Boah, jetzt hört mir jemand zu, wie sage ich das jetzt? Alleine, wenn man es schafft, diesen Satz aus dem Kopf rauszunehmen und den Kopf vielleicht auch hier auszuschalten und einfach losspricht. Und zwar so jetzt wieder mit dem Beispiel wieder zu einem guten Freund und sagt das Wichtigste zuerst. Das ist ja auch so ein Ding, ja. Also das sind wir auch beim Thema Storytelling oder so. Da geht man immer rein mit einer Geschichte und dann kommt ihr am Schluss so das, was groß passiert ist. Im Radiodeutsch ist es ja genau umgekehrt. Also da ist das Wichtigste zuerst, also im ersten, zweiten Satz. Und es sollte da eigentlich auch passieren, dass wenn man sich meldet, dass gleich das Wichtigste am Anfang steht und nicht irgendwie noch ein Vorgeplänkel oder ein Vorgespräch kommt, weil da auch die Aufmerksamkeitsspanne online natürlich viel, viel niedriger ist, ja, als jetzt in der 3D-Welt. Also das wurde ja auch schon untersucht. Also wenn man da, umso länger diese ganzen virtuellen Meetings sind, umso schneller schaltet auch unser Gehirn irgendwann ab. Und deswegen denke ich, sollte jeder, der da seine Redezeit hat, überdacht füllen und gucken, dass ich gleich zu Beginn auf meinen Punkt komme. Und da kann man so banale Beispiele nehmen, 3 Bullet Points sich zu machen und sagen, okay, 3 Schlagwörter, die wichtig sind, die will ich da reinbringen. Da hangel mich jetzt dran ab. Das kann man ja auch im Live-Vortrag machen. Oder aber viele Menschen, die da auch Schwierigkeiten haben, sich zu sortieren, weil, vielleicht kennst du das auch, man so viel im Kopf hat und vielleicht auch kreativ und da noch was und hier, zu sagen, hey, ich sammle mich erstmal. Und da würde jetzt so eine Präsenzübung helfen. Also zu gucken, wie sitze ich da? Stehe ich da? Sitze ich da? Fühle ich denn meine Fußballen, mein Gesäß auf dem Stuhl? Also die Sinne einzuschalten, Ohren, Augen, was rieche ich hier? Dann kommt man schneller bei sich und dem Körper an. Man ist präsenter, ja, auch achtsamer unterwegs. Man wird langsamer sprechen, man wird bewusster sprechen. Und dann ist man meistens auch fokussierter in der Sprache unterwegs, anstatt irgendwie jetzt so mit dem Lasso irgendwo zum Punkt zu kommen, wo es eigentlich hingehen soll. Ja.
Ich hatte letztens ein virtuelles Meeting mit mehreren Leuten und einer dieser saß Der Teilnehmer saß völlig entspannt in so einem Ledersessel, so richtig liegend da drin, die Arme so über die Lehnen breitend. Das sah total gechillt aus, hatte dann so sein Headset auf und ja, und der machte so diese oder zeigte diese Eigenschaften, die du gerade nanntest, ne? Also ruhig und geerdet und so weiter. Also da kann man sich doch als Chef dann einfach auch es sich richtig bequem machen, wenn man da mit seinem Team virtuell mal kommuniziert, oder?
Wenn einem das hilft, ja. Also das ist immer so mein Kernsatz. Der Sprecherin, dem Sprechenden sollte es gut gehen. Also der soll sich wohlfühlen. Mhm. Ja? Und dieses Wohlgefühl macht uns ja auch präsenter, authentischer. Mhm. Und meistens stimmt dann auch die Sprache, weil man sich dann nicht irgendwie zu angespannt irgendwo hinsitzt oder sich zu viel Gedanken macht, was auch immer. Sondern eher wie in so einem lockeren Gespräch wie jetzt auch, zu sagen, ich bin einfach da, im Moment, jetzt, und reagiere darauf. Also vieles ist wirklich auch so vom Mindset her, diese Gedanken, was passiert, wenn ich jetzt im Online-Call bin oder welche Punkte sind jetzt wichtig. Die wichtigsten drei runterschreiben und dann rein ins Gespräch, ohne sich zu viel Gedanken zu machen.
Okay, mich interessiert jetzt natürlich und vor allem auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, die jetzt dozierend unterwegs sind. Ne? Also alle, die im Trainer-, Berater-, Coaching-Bereich unterwegs sind, dann natürlich Hochschullehrer, Dozenten, interne, externe. Die haben nämlich noch eine ganz besondere Herausforderung, weil die den ganzen Tag irgendwelche virtuellen Vorlesungen machen. Aber bevor wir darauf eingehen, ganz kurzer und kleiner Jingle. Ja, Roman, also diejenigen, die jetzt in der Tat mit dem Virtuellen ihr Geld verdienen, die sind ja nun ganz besonders darauf angewiesen, authentisch, identisch und prägnant rüberzukommen. Jetzt bildest du ja auch andere Dozentinnen beziehungsweise ja in dem Bereich auch aus. Du bist viel in Kontakten, in diesen Netzwerken drin. Was würdest du jetzt so einem Dozenten empfehlen? Wie soll er sich eigentlich vorbereiten, damit seine virtuelle Vorlesung oder seine Dienstleistung besser, qualitativ, authentischer, identischer, prägnanter rüberkommt?
Ich muss ein bisschen lächeln, weil da sind wir jetzt auch wieder beim Punkt Technik. Das ist jetzt ein Punkt davon, die da jetzt wiederum wichtig ist, vielleicht auch mehr als sonst. Aber fangen wir mal von vorne an. Also auch letztes Jahr wieder, wo es ja auch an den Hochschulen und Universitäten hier bei uns im Land drum ging, sofort den Schalter zu drücken und auf Online-Vorlesungen umzuswitchen. Die ein oder andere Hochschule, Uni war schneller oder auch langsamer unterwegs, man hat es beobachten können. Und viele dachten eben, naja, was mache ich jetzt? Ich mache einfach das, was ich jetzt im Hörsaal auch mache. Ja? Also sprich, ich stelle mich hin, spreche über mein Thema und blende vielleicht ein paar Folien ein und gut ist, Punkt. Kommt nicht so gut an. Und da muss man jetzt nicht unbedingt eine Evaluation machen. Ja? Das kann man sich auch denken, warum. Und da sind wir jetzt bei der 2D-Welt angekommen. Also sprich, ein Hörsaal ist natürlich in 3D und groß und man kann da vielleicht auch viel mehr zeigen als jetzt hier auf dem Schirm. Und ich wollte das damals auch nicht wahrhaben, aber inzwischen unterstreiche ich wirklich diesen Satz, eine Online-Vorlesung oder ein Online-Workshop, was auch immer, ist doppelt so viel Arbeit, was die Vorbereitungszeit angeht, als jetzt ein Live-Workshop oder eine Live-Vorlesung. Das ist einfach so. Weil es fängt ja wirklich an bei dieser Plattform. Über was gehen wir? Ist es Teams? Ist es wie hier Zoom? Ist es Webex? Kennt die jeder? Muss 10 Minuten eine kleine Einführung machen für alle Teilnehmer, die das Tool noch nicht kennen, damit die sich wohl sicher fühlen. Also wirklich so Basics, die es auch da drauf ankommt. Und meine Erfahrung ist die, dass sich denn beide Seiten, sowohl die Zuschauer, Zuhörer als auch du selbst, sicherer fühlen, wenn man sich gemeinsam dieses technische Instrument nochmal anguckt. Das ist das eine. Und das zweite ist wirklich die Variation und das Interaktive, das es braucht, weil ansonsten driften wir wirklich in einen Monolog ab. Und ich bin da auch immer sehr provokativ unterwegs. Ich habe dann schon oft gesagt, wenn ich mir so Online-Vorlesungen angeguckt habe, naja, da hätte man vor die Kamera jetzt auch einen CD-Spieler hinstellen können, so einen alten Kassettenrekorder, hätte auf Play gedrückt und hätte die Stunde einfach vom Band abgefahren. Ja? Da hätte man auch alle Informationen gehabt. Aber da hätte es den Prof da vorne nicht gebraucht. Und deswegen geht es erstmal darum, schwer zu denken, zu überdenken, wie kann ich denn jetzt mein Thema online-technisch so aufbereiten, damit es spannend ist. Und es gibt ja wirklich auch von den Webkonferenz-Tools gute Lösungsmöglichkeiten wie Breakout-Rooms, die ich liebe, ja, wo ich dann in kleinen Gruppen unterwegs sein kann, also auch Aufgaben stellen kann. Vorträge, wenn man was hat, die interaktiv zu gestalten. Also ich hatte das früher schon auch im Live-Workshop, dass mein 40-minütiger Vortrag eher interaktiv war, wo dann auch Übungen eingebaut waren. Kommt mir jetzt zugute natürlich im Online-Coaching, aber auch da, dass man sich sagt, naja, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, dann muss ich auf diese Interaktion achten. Und zwar mehr als zuvor. Ja? Eine Übung, eine Frage, was auch immer. Also zu gucken, bin ich da immer noch im Dialog oder werden immer mehr Bildschirme schwarz? Ja? Und das andere ist, jetzt komme ich auf die Technik zu sprechen, das aufzurüsten. Also mir war das am Anfang auch nicht klar, aber das fängt dann beim Licht an. Das fängt bei einer Kamera an, wo ich dann gesagt habe, okay, ich brauche wirklich eine externe Kamera, die dann separat auf dem Stativ steht, wo ich mich auch mal hinstellen kann und was am Flipchart live zeigen kann, also fast wie in der Live-Vorlesung. Das heißt, dass Bewegung im Bild ist, dass sich die Kamera vielleicht in verschiedenen Positionen dreht, dass der Zuschauer, in dem Fall der Student, dranbleibt und die Information natürlich auch besser aufnehmen kann, als wenn wirklich eine stupide Folie gezeigt wird und nur eine monotone Stimme zu hören ist. Also da gibt es wirklich viele Aspekte, die man da beherzigen sollte, um das Wissen auch so transportieren zu können, damit man es auf Anhieb versteht. Ja, und da gehören diese Punkte alle mit dazu.
Man hört und liest überall, dass der Ton insbesondere ganz wichtig ist, ne? Womit wir bei der technischen Frage sind, was brauche ich denn da jetzt? Brauche ich jetzt ein Mikrofon oder reichen mir meine Earpods, Buds oder wie die Dinger auch immer heißen, die man sich dann in die Ohren friemelt oder genügt die PC, das PC-Mikrofon? Was würdest du da so perspektivisch empfehlen? Also wenn aufrüsten so in diesem Bereich, was sollte man da tun?
Auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, jetzt als ehemaliger Radiomensch bin ich da eh zu versaut. Also ich habe hier auch nochmal ein externes Mikro hängen, was ganz gut ist und so eine Studioqualität hat. Man braucht es nicht unbedingt. Also für die normalen Videokonferenzen, da reicht ein gutes Mikro. Ich sehe auch viele Teilnehmer immer mit diesem typischen Headset. Ja, die gibt es ja auch schon Jahre. Ja. Wenn da das Mikrofon gut ist und jetzt nicht rauscht und kein Kabelbruch drin ist, reicht es allemal für so eine Videokonferenz. Wenn man jetzt wirklich als Dozent unterwegs ist, dann würde ich schon gucken, es lohnt sich denn vielleicht in ein höherwertiges Mikrofon zu investieren. Ich bin jetzt mit Earpods unterwegs, gerade im Gespräch, auch bei ein paar kleinen Workshops. Ja, ansonsten nehme ich das Externe noch dazu, wenn ich im Stehen unterwegs bin zum Beispiel. Es gibt Ansteckmikrofone von Rode zum Beispiel, die auch sehr gut klingen, die man nutzen kann. Das jetzt alles aufzuzählen und zu beleuchten, ich habe so eine Technik-Checkliste erstellt in meinem Online-Schwierigkeitsprogramm. Die würde ich vielleicht gerne deinen Hörern zur Verfügung stellen. Dann kann man die vielleicht irgendwo runterladen. Und da gibt's wirklich so die Basics von, was brauche ich an Mikrofonen, an Licht, an Kabel, an Stativ. Und da kann man sich, denke ich, bestimmt mal durchwursteln und gucken, was einen so anspricht und was vielleicht jeder individuell benötigt.
Ja, super Hilfe. Das wäre natürlich riesig. Ne? Also hängen wir dann in die Shownotes drunter, wenn du damit einverstanden bleibst. Und dann kann da jeder sich mal ein bisschen umschauen. Also ich selber arbeite auch mit unterschiedlichen Mikrofonen aus der Vergangenheit heraus, weil ich selber Musiker bin. Da ist das Mikrofonthema schon immer ein großes Thema geworden. Ja, wie du eine akustische Klampfe abnimmst beispielsweise oder ein Schlagzeug abnimmst oder so. Und ich arbeite auch mit einem ganz alten Rode-Mikrofon hier und bin damit super happy, auch wenn es nicht mehr so kompakt ist wie die neueren. Ja, in der Tat. Ja, aber es geht auch tatsächlich mit den Headsets, da mache ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen, haben meistens vom Ton her auch immer so den besten Klang. Ja. Mhm. Jetzt ist das ja so, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wird es sicherlich so gehen wie mir, die einfach den ganzen Tag vor diesem Bildschirm verbringen. Also immer, wenn ich im Freundesbekanntenkreis, Nachbarkreis mich umhöre, hey, was machst du? Dann kümmert sich die Frau um die Kinder und der Mann sitzt den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen. Ja. Mhm. Ist bei uns so ähnlich auch, muss ich zugeben. Das erzeugt doch unglaublich viel Stress, ne? Wenn du jetzt so über Lebensstimmigkeit nachdenkst. Und dann muss man ja auch irgendwie für sich mal reflektieren dürfen, was passiert eigentlich, wenn ich 8, 9, 10 oder 12 Stunden vor den Videokonferenzen und vor den Bildschirmen sitze. Viele sagen mir, da gibt es so zwei Typen. Ne? Die einen sagen, ja wieso, das habe ich doch schon immer gemacht. Ne? Ob ich vor einer SAP-Maske sitze oder vor einem CRM-System oder vor einem Content-Management-System, alles dasselbe. Heißt heute Zoom und Teams und ähnliches. Und die anderen sagen, boah, ey, das ist schon schwierig, zu denen gehöre ich auch. Die sagen, also ich kriege einfach Kopfschmerzen. Ne? Ich kriege einen Kopfschmerz in einer Wahrnehmung, die ich sonst nie habe. Also das ist ein anderer Schmerz, so stechend, bummernd und so. Und das ist nicht gut, oder? Was hast du für Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht?
Also eher den Punkt 2. Also beim Punkt 1 würde ich so eine These aufstellen wollen. Klar ist es nichts anderes, wenn man damals auch immer noch einen Bürojob hat. Aber ich glaube, bei den Videokonferenzen, wenn man ständig nur von Call zu Call hüpft, hat man ja Bewegtbilder. So. Und ich glaube, das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt auf einer statischen Maske unterwegs bin, wo sich nicht viel bewegt oder irgendwas schreibe, zum Beispiel ein Word-Dokument. Aber ich glaube, da bin ich jetzt aber kein Neurologe oder irgendwie ein Wissenschaftler, der das auch untersuchen kann, was dieses technische Bewegtbild mit unserem Bewusstsein, mit unserem Gehirn macht. Es verursacht aber auf jeden Fall was. Und du hast gesagt, bei dir sind es diese Kopfschmerzen als Symptome. Ich kriege sehr viel Rückmeldung von Klienten auch oder von Workshop-Teilnehmern, auch Kopfschmerzen. Ganz viel Körperspannung, also die dann erhöht ist, dass man wirklich angespannt irgendwie aus so einem Call rausgeht und gar nicht weiß, warum. Ja? Also auch ein typisches Stresssymptom, diese Körperanspannung. Viele werden auch müde, also total müde, so dass sie total schläfrig werden. Und bei mir ist es auch so, dass ich so ein bisschen, wenn ich wirklich so 2 Tagesworkshops hintereinander habe von 8 bis 4, da ist die Lust erstmal weg, auf den Bildschirm zu gehen, zu gucken. Und ich bin auch so ein bisschen, ich will nicht sagen verschwommen sehen, aber so leicht irritiert mit dem Blick. Also ich bin da nicht mehr so klar fokussiert und merke es dann auch so, wie gut. Und ich bin ja wirklich so ein liebender Mittagsspazierläufer am Neckar in Mannheim. Also bei Wind und Wetter bin ich meistens so eine gute Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs. Und bei so Hochzeiten wie jetzt bei diesen 2x8 Stunden Workshops online nur, da brauche ich dann auch abends meine fast das Doppelte an Zeit, dass ich da irgendwie noch runterfahren kann. Ja, also das System zu resetten, wenn man in dieser Computersprache drin bleiben will. Ja. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil die Strukturen haben sich einfach geändert. Also auch durchs Homeoffice. Ja, man denkt dann, naja, so eine kleine Mittagspause ist ja super bei der Familie und dann koche ich was. Aber es werden keine richtigen Abgrenzungen mehr geschaffen in Form von Pausen, wie es vielleicht im Betrieb, auf der Arbeit noch so ist. Da gibt es diese Mittagspause, Kaffeepause, Vormittagsmeeting, was auch immer. Das heißt, da wechseln sich auch Situationen ab in dieser 3D-Welt, wo ich mich ja darin bewegen kann. Das passiert vom Schirm nicht. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir alle mal so ein bisschen überdenken sollten und zu gucken, wo kann ich mir denn solche, ich nenne es mal Inseln schaffen, ja? Und wenn es vormittags nur mal eine 5- bis 10-minütige Pause auf dem Balkon, auf der Terrasse ist, im Garten, wenn es das Wetter zulässt, was auch immer, und mittags vielleicht mal kurz aufs Rad zur Post, was, also so eine Besorgung machen, das ist wichtig. Also dieses Verlassen der Räumlichkeiten macht schon mal extrem was mit uns, und kann auch uns auch so ein bisschen wieder runterfahren und erden. Also das Thema Pause ist eigentlich in dieser Online-Welt wichtiger denn je, ja.
Ja, und was du sagst einfach auch, du hast es genannt, die Räume wechseln. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich nun meine Frühstückspause oder dann meine Mittagspause eh immer schon am Arbeitsplatz gemacht habe, und das ist im Homeoffice ja sehr verführerisch, sollte man auf jeden Fall da den Raum wechseln. Ne? Also das klingt trivial, aber und die meisten mögen jetzt lächeln und sagen, jawohl, ne, so ist. Aber das ist eben nicht selbstverständlich. Also bei so Bildschirmarbeitern, zu denen wir nun mal auch gehören, ist das nicht so trivial. Ne? Womit man so bei dem Thema Disziplin ist. Also ich erlebe mich, je mehr ich also in diesen virtuellen Räumen mich bewege, aufgrund meines Jobs halt, ist es so, dann will ich abends noch ein paar E-Mails machen, noch mal eine Stunde oder was heißt wollen, also müssen. Irgendwann muss ich es ja machen und dann komme ich eigentlich nicht mehr mit meiner Disziplin so weit, dass ich sage, ey, jetzt ist aber mein Cut, ne? Und erlebe mich einfach, dass ich dann 12 Stunden da bin. Also, wie kriege ich das denn disziplinarisch hin, damit die Technik, die uns ja in gerade solchen Pandemiezeiten natürlich auch einen Segen liefert, ohne Frage, aber wie kriege ich es hin, damit sie Werkzeuge bleiben und nicht meinen Alltag dominieren? Hast du da einen heißen Tipp? Und ich überlege auch, ob ich einen habe. Vielleicht passen die ja.
Ich bin gerade so ein bisschen am Rumhirnen gerade und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ja teilweise die äußeren Strukturen sich verändert haben. Ja, also du hast es ja angesprochen im Homeoffice und da komme ich erst abends dazu, um Mails zu beantworten. Wenn du jetzt an der Hochschule wärst und wie auch immer, kannst du das vielleicht noch am Nachmittag machen oder nach der Vorlesung, also quasi noch in der Hochschule und hättest daheim dann Freizeit. Best case, sage ich mal. So. Ja. Das heißt, da hat sich ja auch wieder was verändert. Und ich glaube, dadurch, dass diese äußeren Strukturen weggebrochen sind, kommt es jetzt immer mehr darauf an, sich selber auch zu befragen, so blöd es vielleicht im ersten Moment klingen mag, was würde mir denn helfen, um entspannter durch so einen Homeoffice-Tag zu kommen? Ja? Also so eine systemische Herangehensweise zu gucken, was braucht es denn, um einfach entspannter durch den Tag zu kommen. Und mir hilft da was ich damals auch schon offline so praktiziert habe von meiner früheren Mentorin, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, die war sehr systemisch und systematisch unterwegs, vielleicht auch teilweise zu viel, aber ich fand es immer noch gut, so einen Basisgrundkasten zu haben, eine Wochenstruktur, so banal das jetzt klingen mag. Aber bei mir gibt es zum Beispiel wirklich feste Zeiten zwischen 12 und 2, wo dieser Spaziergang und natürlich das Essen und so ein Heiligtum sind. Also da muss wirklich was passieren. Kinderkrank, Frauenunfall, dass ich da rausrenne. Aber eine Anfrage, das alles passiert davor oder danach. So. Dann gibt's meistens zwischen 12 und 12.30 Uhr Mails checken oder so ein Slot, wo wirklich nur Mails angeguckt und beantwortet werden. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, ah ja klar, das sind ja so diese Alltagstipps, ja. Aber da komme ich jetzt wieder auf den Punkt Disziplin zurück. Für mich war das am Anfang auch schwierig, weil natürlich hat man das Mailprogramm auf und wenn man dann irgendwo dran ist und macht bling und dann sagt, oh, darauf habe ich gewartet und gucke ich jetzt rein, wupp, ist man weg mit dem Fokus. Kennt jeder. Aber umso länger man das trainiert und wenn man dann auch merkt, hey, ich bin ja produktiver, ich bin fokussierter, weil ich genau diese Pausen für diese Tätigkeiten mir selber setze, also Thema Selbstmanagement, dann schätzt man das schon hoch. Ich meine, klar, jetzt durch Corona auch, ich erlebe das ja selber, ist jede Woche anders und man kann gar nicht mehr von 8 bis 4 durchplanen, weil meistens zersägt oder zerfetzt eh irgendwas 1-2 Tage später, ein Termin. Aber was ich damit sagen will, ist, diese festen Timeslots, die wir selbst vorgeben können, also Mails checken und beantworten, Pausenzeiten, wenn man die fest einbaut und dann versucht zu ritualisieren, ist es, denke ich, schon mal ein ganz, ganz gutes Werkzeug, um da selbstwirksamer und das macht ja auch schon mal entspannter durchgehen zu können.
Ja, ich mache so in den letzten, weiß ich gar nicht so genau, 2 Wochen auch eine interessante Erfahrung, die vielleicht auch eine Empfehlung sein könnte, das weiß ich nicht. Da sind wir Menschen ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich spüre so mittlerweile, wenn mir etwas nicht mehr gut tut. Also wenn ich so merke, irgendwie, jetzt nach 9 Stunden Zoom und Ähnlichem irgendwo und in Mikrofone und Kameras zu sprechen und zu blicken, das ist jetzt nicht mehr so, da geht es mir einfach nicht mehr gut. Dann versuche ich in der Tat Termine zu verlegen. Und dann natürlich auch immer in der undisziplinarischen Pausennot dann nochmal schnell die E-Mails zu beantworten, gehe ich damit so um, dass ich mir ein Tool beschafft habe, das heißt Daylight von der Firma Market Circle. Damit kann ich meine E-Mails terminieren. Also bei Outlook geht das auch anders. Bin ja nun mal Mac-User, da geht das nicht so einfach. Und dass ich sagen kann, okay, die E-Mail, die ich jetzt gesehen habe, die lese ich gar nicht, lese die ersten 2 Zeilen, aber dann terminiere ich sie mir für heute Abend oder für morgen früh oder so etwas und checke dann, habe ich dann, wenn dann diese Termine morgen früh auflaufen, habe ich dann Bock darauf, die zu beantworten. Also gar nicht so sehr die Frage, was muss ich alles machen, also mich treiben zu lassen, sondern die Frage eher, wozu habe ich jetzt gerade Lust? Weil das klingt so nach Spaßgesellschaft, sehr hedonistisch, aber ist letztendlich der Produktivitätstreiber. Habe ich also morgen früh tatsächlich den richtigen Bock, dann werde ich diese E-Mails viel leidenschaftlicher, viel vielleicht sogar ausführlicher, bei Studenten ist es häufiger erforderlich, beantworten, als immer nur knack, zack, ja, nein Antworten zu geben. Ne? Das ist so eine Erfahrung, die mache ich in den letzten Wochen. Gelingt mir natürlich nicht immer, bin ich auch nur ein Mensch. Aber die Termine zu verlegen und immer sofort zu entscheiden, was ist wichtig, was ist dringend, dieses typische Eisenhower-Prinzip anzuwenden, das bringt schon Vorteile, ja. Aber es hat mir trotzdem Kopfschmerzen gebracht. Also ich denke jetzt gerade darüber nach, ob das wirklich also eine Empfehlung sein kann.
Ja, was ich aber daran sehr spannend finde, Gerald, ist dieses, was macht mir Freude und wie kann ich in diese Freude gehen? Also ich erlebe das ja selber, dass man da viel leichter, schneller aufsteht, wenn man sagt, hey, ich habe heute ein cooles Gespräch, ein Podcast-Interview, was auch immer, und man sich darauf freut. Und ich habe vor ein paar Wochen auch mit einem Gesprächspartner darüber gesprochen, Thema Marketing, also weg von diesen starren Techniken, die es da draußen gibt, hin zum, in Anführungszeichen, intuitiven Marketing. Also was macht mir gerade Spaß? Über was will ich sprechen? Und nicht dieses, so sollte es aussehen, so sollte es geschrieben sein und nach der und der Methode oder Formel. Und die Erfahrung zeigt auch, und da sind wir, glaube ich, wieder bei der Authentizität, das kommt viel besser an, wird viel mehr wahrgenommen. Man steigt ein in die Interaktion, weil man sich halt angesprochen fühlt, wenn man so von Mensch zu Mensch eben spricht. Und ich glaube, das könnte auch ein gutes Tool sein, wie du sagst, zu sagen, hey, es geht bestimmt nicht überall und in jedem Kontext, aber in gewissen Freiräumen, wie jetzt, wie du gesagt hast, ich kann Termine verschieben oder auch Mails später beantworten, zu sagen, okay, in welcher Stimmung bin ich gerade und will ich das machen? Oder wenn ich mal wieder richtig gut drauf, dann nehme ich mir den Slot vor und mach's da mit eben Freude und Motivation dahinter. Also finde ich spannend. Mhm. Ein richtig guter Tipp, den ich auch mal beherzigen möchte.
Jetzt haben wir beide natürlich auch ein Luxusleben in dieser Beziehung, ne? Also wir haben hohe Freiheitsgrade in der Ausübung unserer Jobs, also weitestgehend jedenfalls. Wer jetzt so Mitarbeiter seines Arbeitgebers ist, hat das wahrscheinlich eher weniger, ne? Da wird dann mit To-Do-Listen dann zugepflastert und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Was könnten wir denn dem mit oder der Person mitgeben, die erst um 7 Uhr anfängt zu arbeiten, eigentlich um 4 Uhr fertig ist und dann nochmal um 17 Uhr eine Einladung vom Chef kriegt, um 21 Uhr am nächsten Zoom-Besprechung mit dem Team teilzunehmen. Was können wir denn der Person mitgeben? Zur Stimmigkeit des Alltages.
Schwierig. Ich hoffe, es gibt nicht viele Chefs, die du da als Beispiel genommen hast. Also ich erlebe das gerade in dieser besonderen Umbruchzeit auch da draußen, dass Corona, so schlimm der Virus auch ist, aber auch was Positives bewirkt hat. Und das eine ist, die Unternehmen sind nicht mehr so streng mit sich selber, die Chefs nicht, aber auch nicht mit den Mitarbeitern, das ist so ein bisschen mein Erleben. Man verzeiht auch eher Fehler oder zu spät kommen, weil die Kinder noch versorgt werden mussten im Homeoffice oder. Also es hat sich sehr vieles aufgeweicht. Und ich würde diesen Tipp gern weitergeben wollen, dass man auch versucht, das weiter voranzutreiben mit einer offenen, authentischen, aber auch direkten Kommunikation. Sprich, wenn ich jetzt wirklich von 7 bis 4 oder 5 auf der Arbeit bin und es kommt dann meine Mail rein, abzuwägen, hey, geht's da jetzt wirklich, übertreibe jetzt mal, um Leben und Tod, stehen personelle Veränderungen auf dem Spiel, was auch immer, naja, dann sollte ich vielleicht um 21 Uhr reingucken. So. Wenn es aber irgendwas ist, was vielleicht auch noch 2 Tage später laufen könnte oder nächste Woche, dann würde ich ihr das Gespräch suchen und sagen, passen Sie mal auf, ist ja nicht der erste Tag, wo ich jetzt von 7 bis 4 da bin, und es im Gespräch zu lösen. Und was ich erlebe, auch jetzt im Klientencoaching, ist, sobald wir es schaffen, in der Kommunikation, vor allem in dem beruflichen Kontext, auch über eigene Empfindungen, Gefühle zu sprechen, dem jetzt Raum zu geben. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie in Tränen auszubrechen oder nur Leid zu klagen, sondern wirklich zu sagen, Mensch, ich bin gerade wirklich gestresst, weil ich heute 12 Stunden am Rechner saß und morgen noch ein Projekt fertig machen will und jetzt kommen Sie noch mit der Einladung. bitte nicht falsch verstehen, aber mir wäre viel geholfen, wenn nicht ein andermal oder können wir es verschieben oder. Mein Erlebnis ist das, wenn man da so rangeht, dass es als Rückmeldung von Chefebene, klar gibt es ja immer Ausnahmen, aber ich würde sagen, zu 70-80% eine Verständnisrolle rüberkommt, ja, wo man dann sagt, okay, konnte ich ja nicht wissen. Ja? Und das finde ich wichtig, gerade in dieser Umbruchssituation, das auch so zu kommunizieren. Also von Mensch zu Mensch, auch wenn wir jetzt digital unterwegs sind. Aber jeder ist so unterwegs und wie gesagt, meine Beobachtung ist die, dass es auch jeder versteht mit dieser offenen, direkten und authentischen Kommunikation.
Ja, da wünschen wir uns in der Tat, ne? Also die entsprechenden Unternehmenskulturen mit einer integrierten Fehlerkultur und einer offenen Kommunikation natürlich, ne? Das ist nicht überall so, das ist sicherlich so, das kann man nicht pauschalisieren, aber wenn man sich dessen bewusst ist, wenn man das als Führungskraft auch weiß, hey, das geht so nicht, das sind meine Karriereambitionen, die ich da auslebe und halt nicht die meiner Mitarbeiter. Dann kann das zu einer gewissen Selbstreflexion ja auch führen und im Übrigen ja auch dann zum eigenen Gesundheitsempfinden ja auch sehr förderlich sein. Ne?
Genau.
Roman, wir kommen zum Schluss, wir haben uns überlegt im Vorfeld, Mensch, eigentlich könnten wir doch noch so eine Checkliste entwickeln. Sozusagen so die 10 Tipps für den Ausbruch aus der digitalen Zoom-Fatigue oder ähnliches. Ich möchte jetzt nicht definitiv versprechen, weil wenn wir es nicht liefern, dann sind die Hörerinnen und Hörer enttäuscht. Aber ich habe da große Lust, dass wir uns mal zusammensetzen und dann einfach so eine Einseiter mit den 10 Tipps quasi so zusammenfassen, was wir jetzt gemacht haben und zum Download anbieten. Und dann kann man ja auch gerne nochmal Kontakt aufnehmen, wenn man das vertiefen möchte. Ne? Beispielsweise dann mit dir natürlich.
Also ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. So 10 Praxistipps gegen die Zoom-Fatigue. Ich finde den Begriff sehr schön.
Okay. Ja, hat ein eigenes Kapitel in meinem neuen Büchlein bekommen, das im September erscheint, zum Thema digitale Fitness, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema auch. Und insofern denke ich mal, können wir im Vorfeld da schon eine kleine Checkliste denn zur Verfügung stellen, weil jetzt ist es noch hochaktuell.
Genau.
Sehr schön. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir sind jetzt fast 45 Minuten unterwegs gewesen. Viele halten das nicht durch, diese lange Zeit noch, aufgrund der vielen, vielen Podcasts, die es mittlerweile gibt. Aber ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen so ein bisschen unter die Arme greifen konnten und so ein bisschen auch auf die Finger hauen konnten. Und alles andere gibt es nachher zum Nachlesen dann in den Shownotes. Ich danke dir nochmal recht herzlich, Roman, und wünsche dir super gute Zeit und bis bald wieder.
Dir auch. Vielen Dank für die Einladung, Gerald. Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.